Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Tobias Moretti. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war schon ein Glücksfall, mit ihm ein Interview zu bekommen. Tobias Moretti ist einer der gefragtesten, ein sehr beliebter Schauspieler im Film, im Fernsehen und auf den Theaterbühnen. Nur selten hat er Zeit für Journalisten, weil er gut zu tun hat. Denn neben der Schauspielerei ist er auch noch Rinderzüchter und Biobauer. Er baut Zucchini an und auf seinem Bauernhof in Tirol findet er seinen Ausgleich zum Schauspielern. Dort lebt er mit seiner Frau und den drei Kindern. Die beiden Großen sind schon Flügge, studieren und interessieren sich auch für die Schauspielerei. Wie zusammen musiziert wird, warum Tobias Moretti auch gern auf der Theaterbühne ist und wie gut er Sachsen kennt, das alles erzählt er. Freuen Sie sich jetzt auf den MDR Sonntagsbrunch mit Tobias Moretti.
MDR Sachsen mit dem Sonntagsbrunch und mein Gast ist Schauspieler Tobias Moretti. Louis van Beethoven heißt es kommende Woche im Ersten, das Filmereignis zum Jubiläumsgeburtstag von Beethoven, 250 Jahre. Und dieser Film, so steht es in den Ankündigungen, erzählt das Leben des Komponisten neu. Wieso?
Ja, zumal ist es eine Stationengeschichte. Man wird sicher zum ersten Mal sehen, wie Beethoven sozusagen als Kind heranwächst, war in der Situation seiner Familie, in diesem Spannungsfeld mit seinem Lehrer. Dann gibt es eine Phase, die Mitte seines Lebens darstellt, also bis zur Abreise nach Wien. Und dann gibt es eigentlich die letzten Lebensmonate von Beethoven. Zum Teil wird aber der Film retrospektiv erzählt. Also zum Teil beginnt er mit dem alten Beethoven und wird dann retrospektiv erzählt und so sozusagen durchmischt.
Sie spielen in Anführung den alten Beethoven. Was haben Sie gesagt, als Sie diese Rolle angeboten bekommen haben?
Ja, gar nicht viel. Also erstmal hat man das Buch gelesen und dann habe ich das zum Teil sehr, sehr spannend gefunden. Zum anderen fand ich es natürlich auch eine ganz andere Perspektive, die ich so nicht kannte, weil in meiner Wahrnehmung einfach sich dieses Phänomen Beethoven sich immer über die Musik definiert und jetzt weniger über eine visuelle Vorstellung, über ein Klischee. Ja, wir wissen alle natürlich, der Beethoven ist der taube Beethoven, dieser Mensch, der in seiner Innenwelt völlig gefangen war, in seiner Schizophrenie, seinem eigenen Genie gegenüber quasi gar nicht auszudrücken vermochte, weil er kaum mehr was gehört hat, eine unvorstellbare Situation. Und ich eigentlich nur über die Musik ihn begriffen habe oder auch nicht begriffen habe, aber jedenfalls mich die Musik immer zu dieser Figur, zu dem Phänomen und zu diesem Geschenk, das wir über diesen Komponisten haben, der wirklich einer der großen Säulen unserer gesamten Kultur ist und auch dessen, was wir als Kultur verstehen, als Basis dessen, was wir sind. Und da er auch ein großer Tabubrecher und Erneuerer seiner Zeit war, war das eigentlich das Interessante für mich und weniger sozusagen das äußere Bild.
Ich glaube, wir dürfen sehr gespannt sein auf diesen neuen Film über Beethoven am kommenden Freitag, 20.15 Uhr im Ersten. Sie spielen den Beethoven in seiner letzten Lebensphase, aber sehr alt ist er ja gar nicht geworden.
Ja, er ist 56, 57 Jahre geworden. Das war für damals gar nicht so jung. Andererseits war es so, dass er die letzten 30 Jahre nichts mehr gehört hat. Also ich glaube, aufgrund einer Krankheit hat er mit circa 25 Jahren das Gehör verloren und vielleicht ist es auch das sein Lebensschicksal oder auch das Geschenk an uns gewesen, dass ihm das passiert ist. Ja, jedes Genie in seiner Epoche hat einen gewissen Schicksalsstrang, einen Vorsehungsstrang, ob das jetzt große Schriftsteller waren, ob das jetzt Büchner war oder Schiller, die alle nicht alt wurden, ob das jetzt Mozart war, der wahrscheinlich irgendwo gemerkt hat, dass er nur 33 wird, ist es natürlich auch so, dass dieser Zwang zu komponieren, bei Schubert was ähnlich, gemerkt hat, dass einfach seine Zeit begrenzt ist. Und dieses Wissen oder auch Nichtwissen, vielleicht auch nur Fühlen, konzentriert eine Essenz und schafft eine Potenz des eigenen Strebens und Machens und Seins.
Die Maske spielt ja bei so einem historischen Stoff eine große Rolle. Wie war das für Sie, zu Beethoven gemacht zu werden? Wie war das mit den Haaren?
Also für mich war entscheidend, dass man da nicht eine große, dass es nicht ein Maskentheater wird. Ja, ich habe da große Angst gehabt, da das ja zum Teil auch international angesetzt war. Auch die ganze Maskensituation, die waren alle aus Prag und so weiter. Die haben sich alle sehr bemüht. Trotzdem ist es oft eine Geschmacksfrage. Für mich ist Beethoven ja ein äußerst moderner Mensch in seinem Äußeren. Also damals fand ja auch ein Epochensturz statt. Also in seiner Jugend beispielsweise als Kind, als noch Mozart und auch Haydn noch mit Perücken herumliefen, hat sich das ja dann ungefähr um die Jahrhundertwende ins 19. Jahrhundert hat sich auch die Mode völlig verändert. Die Leute hatten ihre normalen Haare wieder. Es ist sozusagen also keine abstrakte, keine Kunstfigur als Mensch, sondern eigentlich der Mensch selbst in seinem Schaffen, in seinem Wirken, in seinem Sein. Und das schafft einem einfach eine andere Zeit. Und diese war auch, die er selbst Beethoven sozusagen als einer der ersten Musiker versucht hat zu verändern. Nicht nur in seiner Musik, die er immer wieder bricht, nicht nur in seiner fast schon brutalen Radikalität, sondern hat auch versucht, als einer der ersten, als freier Musiker zu leben, zu arbeiten, ohne Anstellung bei Adligen oder bei Hofe. Diese Unabhängigkeit von feudalen Strukturen, die es gegeben hat, die sich in dieser Zeit ja gerade im Verfall befinden, ja, erzeugt natürlich andere Abhängigkeiten. Und plötzlich waren neue Produktionszwänge da. Er war plötzlich einer der ersten Freischaffenden, musste dann allerdings am Schluss, am Ende seiner Jahre wieder das revidieren und hat eigentlich wieder um eine Anstellung sich bemüht, weil er gemerkt hat, der freie Markt ist natürlich auch grausam und so weiter. Aber in seiner Musik war er immer unerbittlich und radikal, auch sich selbst gegenüber.
Aber die Haare mussten Sie nicht wachsen lassen?
Nein, es war natürlich eine Art Perücke, nur war das Problem, dass die Perücke eigentlich sollte ganz natürlich aussehen. Ob das immer gelungen ist, weiß ich nicht, aber das ist das Ansinnen und auch der Bruch, der Zeitenbruch, den es da zu stellen galt.
Der Sonntagsbrunch beim Sachsenradio mit Tobias Moretti und der Frage, was ist für Sie das Schönste an einem Sonntag?
Das Schönste an einem Sonntag ist immer der Vormittag. Denn der Abend, der zeigt uns schon die nächste Woche, der zeigt uns schon wieder die Zwänge der nächsten Woche, der zeigt uns schon wieder das unerbittliche Ende der schönen, der freien Zeit. Und so ist es bei den meisten. Bei mir ist es aber ein bisschen anders, weil ich sowieso keinen Sonntag kenne in dem Sinne.
MDR Sachsen, Sie hören den Sonntagsbrunch. Zu Gast ist der Schauspieler Tobias Moretti. Er wird den Beethoven spielen im neuen großen Beethoven-Film am kommenden Freitag. Und er wurde natürlich für die meisten bekannt Anfang der 90er Jahre in der Serie Kommissar Rex. Wie schauen Sie heute auf diese Serie zurück?
Ja, das war eine sicher sehr fruchtbare Zeit. Es war zwischen zwei Theaterphasen eine Möglichkeit, haben die halt versucht, diese Geschichte zu etablieren, diese Geschichte zu erzählen. Das fand ich spannend. Das hat man kurz gemacht, kurz, heftig und intensiv, war sehr erfolgreich. Und damit habe ich das quasi vorm Zenit eigentlich schon wieder beendet und habe mich dem gewidmet, was meine eigentliche Berufung ist, nämlich dem Schauspiel.
Ja, Sie wollten anspruchsvoller Rollen spielen, haben die inzwischen gespielt. Zuletzt haben wir Sie auch in der Serie Bad Banks gesehen. Sehr erfolgreich ist das wieder gelaufen, auch die zweite Staffel. Was glauben Sie, warum das so ein Erfolg war?
Ja, erstens glaube ich, dass dieser Film wirklich den Nerv der Zeit trifft. Also nicht nur in der Ästhetik, die Christian Schmocho eigentlich an der Wurzel gepackt hat und eine neue Art der Erzählung geschaffen hat dafür, sondern auch die thematische Erzählform und auch die Perspektive ist einfach das, dass vor allem auch junge Menschen einen Spiegel darstellt, sie inmitten einer Welt, die in den Zwängen eigentlich dieser Menschen liegt, die das beherrschen, was man eigentlich eine Gesellschaftskultur oder eine Lebenskultur benennt, weil sich das ausschließlich mehr über Geld definiert. Und damit ist auch ein Zeiten- und ein Wendebruch gegeben. Und das, glaube ich, merken viele, auch wenn sie es nicht wissen, aber sie merken es einfach. Und deswegen kam das auch bei jungen Leuten unglaublich gut an, unabhängig dessen, dass man halt auch mit neuen Medien Verbreitung gefunden hat.
Wir sehen Sie am kommenden Freitag in der Verfilmung des Lebens von Beethoven, der ja im Alter darüber auch nachgedacht hat, welche Chancen er verpasst hat, der sich die Frage nach dem richtigen Leben gestellt hat. Und automatisch merkt man ja selbst, dass man so über das eigene Leben damit nachdenkt. Was sollte man vielleicht tun? Gibt es noch Chancen, die ich verpasst habe? Wie geht's Ihnen damit?
Ich glaube, dass ein Überlebensschwimmer eigentlich nur überleben kann, wenn er den Kopf über Wasser hält und nicht darüber nachdenkt, wie ich untergehen kann. Und so hat sich das bei mir einfach immer gebärdet und gestaltet, dass ich eigentlich nicht nach hinten geschaut habe und auch nicht retrospektiv. Ich habe auch noch keine Biografie herausgegeben, also habe ich einfach keine Zeit dafür, weil mein Leben irgendwie mich viel zu sehr herausfordert und auch und in irgendeiner Form immer wieder mich irgendwie in eine andere Ecke schubst. Und deswegen gibt es da einfach immer nur so einen Überlebenstrieb, einen künstlerischen eigentlich, der mich da immer wieder neugierig in die nächste Aufgabe wirft. Und ich empfinde es als einfach wirkliches Glück und ein Privileg, dass ich daneben ein Leben habe, das reich ist an Leben selbst. Nicht nur, weil wir daheim Landwirte sind und eigentlich die andere Art oder den anderen Teil eines normalen Lebens kennen, der die Arbeit kennt, der ich auch ein ganz normales Leben in meiner Aufgabe, in meiner Verantwortung als Familienvater habe, im künstlerischen Austausch auch mit einer Frau, die Musikerin ist und so eigentlich die Musik oder die Kultur, die Literatur eigentlich das ist, was sich da immer wieder würfelt und immer wieder neu gestaltet. Und das finde ich einfach spannend und insofern kann ich jetzt weniger die Frage beantworten auf eine Rückschau, sondern mehr auf ein irgendwie Vorausschauen. Und da kann ich auch nicht in langen Bögen denken, sondern immer nur in kurzen.
Sie machen ja nun eine Menge. Sie haben lange Theater gespielt, bevor Sie überhaupt Film gemacht haben. Sie sind dem Theater auch treu geblieben. Viele Schauspieler, die ja zum Film gegangen sind, haben dann das Theater beiseite gelassen. Warum Sie nicht?
Sie sprechen da ganz was Wichtiges an, glaube ich. Für mich ist es ein unglaubliches, also für mich ist es eine, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es ist eine Aufgabe, auch eine unglaubliche Verantwortung, dem, nicht nur dem Beruf gegenüber, sondern dem eigenen Selbstverständnis als Schauspieler, dass man immer wieder an dem Eigentlichen, an der Wurzel selbst, am Theater sich misst. Und wenn ich das nicht hätte, würde ich irgendwann mal, glaube ich, vielleicht gefällig werden oder ängstlich werden oder ich würde mich über äußerliche Dinge, über Status zum Beispiel so definieren, dass der Status wichtiger wäre als die Arbeit selbst. Natürlich könnte man da wunderbar überleben, wenn man nur Filme machen würde und da viel besser, aber ich würde das nicht aushalten, wenn ich das Theater nicht immer wieder als Anker hätte, als Antipode hätte, wenn ich das Theater nicht hätte als eigentliche Herausforderung. Und ich finde, es ist ja auch kein anderer Beruf, es ist nur ein anderes Mittel, das man verwendet in der Abstraktion. Aber selbst die Abstraktion findet in einem Film immer wieder auch einen Anspruch, eine Basis, die glaube ich irre wichtig ist, auch in der Vorbereitung und in dem, was man will, nicht nur mit einer Figur, sondern auch mit der Figur innerhalb eines ganzen Projektes. Und das lässt mich irgendwie, glaube ich, anders und freier und autonomer als Schauspieler leben und arbeiten.
Ist es auch dieses Feedback, was man als Theaterschauspieler sofort hat? Im Gegensatz zum Film?
Ja, das sind die Lorbeeren. Aber das Eigentliche ist die Arbeit, ja. Aber das sind die Lorbeeren, das ist sicher auch, und das ist einfach eine wirklich ein tolles Feedback, was sie sagen. Und dann
da geht man auch zufrieden nach Hause.
Dann geht man und denkt sich, ja, das ist es eigentlich, ja.
Der Schauspieler Tobias Moretti ist zu Gast im Sonntagsbrunch hier beim Sachsenradio. Gefragt und mehrfach auch für seine Arbeit ausgezeichnet. Brillant in den verschiedensten Rollen und dabei doch ein sehr bodenständiger Landwirt. Sie haben einen Bauernhof und züchten Rinder. Vielleicht erzählen Sie kurz was darüber.
Ja, es ist halt so, dass die Situation meiner Biografie, aus der ich komme, ist halt geprägt von ländlichen Strukturen und irgendwann hat sich, das war eigentlich erst in den 90ern, hat sich herauskristallisiert, dass mir eine entfernte Nenntante sozusagen angeboten hat, ich könne den irgendeinen Hof übernehmen und den ich natürlich kannte und dann ging es darum, entscheidet man sich, das ist eine Entscheidung wie bei einem Menschen, ob man heiratet oder nicht. Das ist einfach eine gravierende Entscheidung, kann man auch nicht alleine treffen. Und wir haben diese Entscheidung getroffen und haben den Hof dann übernommen. Und ich kann nur sagen, dass ich das bis heute nicht bereue. Ich kenne auch keine andere Perspektive. Es findet auch keine Zerrissenheit oder keine Schizophrenie statt. Ich kann eigentlich beides verbinden. Ich empfinde das wirklich als Privileg, dass man das beides kann und somit auch eine andere Lebensform mit in sich trägt. Wir spielen immer wieder Figuren, die noch nicht nur soziale Abstufungen kennt, sondern wir sind Figuren, sind auch Figuren, die immer aus dem Fundus des Lebens schöpft. Und ich glaube, dass das, was wir zu Hause dann machen, was ich halt auch bin als Bauer, als Landwirt, das Eigentliche des Lebens ist.
Man fragt sich ja dennoch, wie schafft man das alles? Aber Sie haben es ja gerade schon erläutert, dass das gar kein Problem ist für Sie.
Ja, es ist schon ein Problem manchmal. Und
manchmal
älter,
schon.
Je älter man
also
wird, desto schwieriger.
Also machen Sie schon auch.
Ja, natürlich machen wir das. Ja. Aber ich meine, sowas ist immer ein Betrieb. Und ein Betrieb ist immer abhängig von einer Familie. Und ich bin gebettet in diesem System. Und das ist einfach nicht nur ein Hemmschuh, ein Anker, sondern es ist auch ein Absprungbrett für mich. Mhm. Weil ich das habe, kann ich vielleicht viel mit mehr Risiko irgendwie ins andere Extrem springen.
Sie haben uns gerade erzählt, dass Sie auch Landwirt sind, aber wir sehen Sie gern als Schauspieler am kommenden Freitag im neuen großen Beethoven-Film in der ARD. Wann und wo wurde denn dieser Film überhaupt gedreht? Wie ist der entstanden?
Der Film wurde gedreht, oder der Film spielt in Wien. Gedreht wurde er in Prag und in Köln. Und was mich betrifft, stelle ich sozusagen die letzten Lebensmonate dar. Ja, gearbeitet hat man 12 Stunden, so wie immer. das sind halt sehr spezielle Situationen. Beethoven, er war am Schluss seines Lebens, er hat ja die Obhut seines Neffen übernommen und der hat sich versucht umzubringen und er in seiner eigenen Innenwelt mit sich selbst beschäftigt, als wirklich schwieriger Mensch, als Mensch, der sich selbst immer wieder im Wege stand, in diesem Zwiespalt zwischen Innenwelt und Außenwelt, war oft auch bösartig und gar nicht fähig. Und da hat er mit dem Selbstmordversuch, war er gezwungen, bei seinem Bruder unterzutauchen. Und seine Schwägerin, die der Inbegriff einer bürgerlichen Existenz war, hat er letztendlich als Gast hat er alle wahnsinnig gemacht und ist in irgendeiner Form damit gar nicht zurechtgekommen und ist dann wieder abgefahren. Und auch genau in dieser Zeit hat man ihm da eine Kutsche verweigert sozusagen und er musste mit offenem Karren nach Wien fahren, ca. 60, 70 Kilometer oder so, und hat sich da eine Lungenentzündung geholt, an der er gestorben ist letztendlich dann auch. Aber es ist, man merkt schon, es ist einfach ein Unbehagen da und ein zu Ende gehen.
Wir haben schon ein paar Filmausschnitte sehen können und mich fasziniert auch immer wieder nicht nur die Maske, sondern auch das Kostüm. So, ja, wie man in diese langen Mäntel und mit diesen Schleifen und mit diesen Puffärmeln. Wird man da Beethoven?
Ich finde, dass das Kostüm relativ modern ist. Ich empfinde das Äußere als, habe ich eigentlich getragen, als wär's ein moderner Mantel. Hm. Ich habe da überhaupt gar keinen Unterschied erkannt. Ich glaube, dass auch die äußere Erscheinung nicht wirklich die wichtige ist. Um dem Klischee zu entkommen, braucht es irgendwie eine innere Wahrheit, einen inneren Ausdruck. Und ich glaube, dass auch der Blick, diese Taubheit, man im Blick sehen kann, dass man das von innen spielen kann. Ich habe am Anfang in der Vorbereitung kurz versucht, das mit irgendeiner Art von Ohrenstöpsel und so weiter, habe ich das gleich wieder sein lassen, weil das ist nur ein innerer Vorgang. Letztendlich ist die Taubheit die das Hermetische seiner Innenwelt. Und das, glaube ich, das sieht man im Film. Ich glaube, dass man sich immer über den Inhalt, über das, was gesagt wird, über das, was beschrieben wird, über die Interpretation dessen, ob er über die Musik spricht, wie er über die Musik spricht, wie er spielt, was er macht in seiner Unzulänglichkeit, in seiner Verletzung, in seiner Hermetik, in seiner Taubheit, in allem. Das sind ja alles innere Vorgänge und mir vieles sicher viel schwerer würde man das von außen nach innen erzählen als umgekehrt.
Sie sind Familienvater, haben 3 Kinder, Ihre große Tochter ist auch Schauspielerin. Haben Sie ihr zugeraten dazu oder doch eher gesagt, oh, überleg dir das gut?
Nein, eigentlich ist es mittlerweile umgekehrt, weil sie hat eigentlich Gesang studiert und war dann in New York und hat dann ein paar Sachen gespielt. Und sie kam irgendwie letzten Herbst oder so auf mich zu und hat sogar ein Casting gewonnen mit der wunderbaren Sandra Hüller und so weiter. Und kam auf mich zu und hat gesagt, sie möchte eigentlich den Beruf nicht mehr machen. Und ich sag, was, wie? Und sie sagt, sie spielt wahnsinnig gern, aber diese äußeren Bedingungen des Berufes macht sie als junger Mensch, das engt sie so ein, und sie will jetzt erstmal irgendwie Medizin oder Sportmedizin und Physiotherapie und so studieren. Das hat sie auch gemacht und sie studiert jetzt in München und ist sehr glücklich. Sie sagt, vielleicht spielt sie auch wieder, aber im Moment war für sie wichtig, dass sie das macht. Und beim Buben ist es umgekehrt. Der hat nach der Schule oder so eine Lehre gemacht und war, also ist Handwerker, ist Dachspengler und Dachdecker gewesen. Das ist so eine Elite-Handwerksjob, so ein harter. Und der hat die Aufnahmeprüfung bestanden und ist studiert in Frankfurt Schauspiel jetzt. Der interessiert sich aber wieder ausschließlich fürs Theater. Das ist so. Und die Kleine ist 9 und da kann man gar nichts sagen. Ich hoffe, die bleibt bei mir.
Mal angenommen, nächste Woche Freitag versammelt sich da die Familie bei Ihnen vorm Fernseher und schaut den Beethoven-Film?
Das nehme ich an. Das ist mir eigentlich noch nie passiert, dass wir alle gemeinsam einen Film von mir geschaut haben.
Mit Musik sind Sie ja immer schon gut verbandelt. Sie haben damals ein Kompositionsstudium in Wien begonnen, sind dann auf die Schauspielschule nach München gewechselt. Aber Sie sagen ja, Musik ist die Sprache, die jeder Mensch in der Welt versteht. Da kann es doch kaum was Schöneres geben, als den Beethoven zu spielen.
Ja, zuerst, zunächst mal muss man sagen, das habe nicht ich gesagt, das hat der Hahn und Kur gesagt beim Neujahrskonzert. Und das stimmt natürlich. Es ist wirklich das größte Geschenk und das größte Phänomen der Menschheit, Musik zu haben, sie zu bekommen, sie zu empfinden und sich auch über sie zu definieren. Und für mich war es immer so, dass das dramatische Verständnis, das ich habe, auch für Literatur und eigentlich über den inhaltlichen, über den Abschnitt eines Musikverständnisses geführt hat. Deswegen habe ich auch Komposition studiert, aber habe es dann irgendwie nach dem ersten Abschnitt, nach dem Tonsatzstudium dann gelassen, weil man sich als moderner Komponist eigentlich nur noch damit beschäftigt, mit Mathematik, mit physikalischen Analysen, wie was zueinander hängt und eigentlich die Empfindung verloren geht. Das Selbstverständnis dessen, was wir machen, denn Musik darf man nie vergessen, kommt immer vom Musizieren. Und das Musizieren ist das Eigentliche. Und selbst bei großen, komplexen, intellektuellsten Vorgängen in der Musik ist immer das Musizieren das Eigentliche. Und das war auch so toll mit meinen Arbeiten als Opernregisseur da mit Hahn und Kur, weil der immer das vermittelt hat. Er sagt, man kann noch eine, ob man jetzt einen Don Giovanni zerlegt oder wie immer, es ist immer das Lied das Eigentliche, die Essenz. Es ist immer der Walzer, es ist immer der Dreier. Zum Beispiel, vorher gab es ja sozusagen nur Zweier- oder Vierer-Rhythmen, weil der Tanz eigentlich nur eine Elite dargestellt hat und eine höfische Elite war. Das ist man hat sich nicht berührt. Plötzlich kam der Dreier, der Walzer dazu. Und im Walzer hat man sich plötzlich berührt. Das war quasi für die Feudalherren, für die Aristokratie war das eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Man berührt sich nicht. Das heißt, das ist ein sozialer Vorgang gewesen. Und genau solche Dinge finden immer in der Musik statt. Und das heißt, das kommt auch immer wieder vom Musizieren. Wenn Mozart beispielsweise im Don Giovanni hatte diese perfide, also diesen Zweier von Reich mir die Hand, mein Leben, da will Mano, ne? wenn er da sagt, dieses Schöne, ist eigentlich eine unglaubliche, perfide Anmache von dem Don Giovanni, der sagt, ntscha, 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 immer ist so ein 1-2, so das ist fast eine Nötigung. Eine sexuelle von dem Grafen, natürlich die mit der Marcellina, die natürlich abhängig ist von ihm und so weiter hin und her. Das heißt also, diese inhaltlichen Vorgänge sind die entscheidenden und die sind natürlich dann auch, und so ist es auch in der Literatur, finde ich. Insofern ist diese Schnittmenge für mich immer ein Selbstverständnis gewesen.
Über die Musik haben wir gerade gesprochen. Wie viel Musik wird denn bei Ihnen zu Hause gemacht?
Wir musizieren nach wie vor.
Okay. Und das Sie spielen auch ein Instrument?
Manchmal schwer. Alle spielen ein Instrument. Ich spiele alles und nichts richtig. Also ich spiele Klavier, Orgel und Trompete, ein bisschen Klarinette und Gitarre. Und der Bub, jetzt ist er schon erwachsen, er spielt Trompete ziemlich gut, aber der ist ein fauler Hund und übt zu wenig. Die Tochter ist eine Geigerin. Die übt auch zu wenig, spielt aber herrlich, wenn sie spielt. Ja, und die Kleine ist halt auch spielt auch Trompete. Der wollte man irgendwie die Flöte aufoktrieren, hat sie gesagt mit 6 Jahren, sie spielt nicht Flöte, weil Buben spielen keine Flöte.
Aha.
Hat sie von sich gesagt. Ist aber eine Rosa. So, die spielt eine Trompete.
Es gibt ja inzwischen Schauspieler, die sind mit ihrer eigenen Band unterwegs, machen Musik. Würden Sie das auch gern machen, wenn Sie Zeit hätten?
Ja, sowas könnte man machen. Das ist, immer wieder würde es mich faszinieren, vor allem, weil ich ja viel Jazz gespielt habe. Und ich kann auch ziemlich, also ich singe auch gern. Und ich habe ja den Mackie Messer ja selber gesungen, auch in der Oper, nicht nur im Film. Mhm. Und man muss zwar üben, aber das ist etwas, was ich auch gut könnte, daher gibt es sicher auch eine Sehnsucht, aber momentan überschlagen sich gerade diese Dinge. Vielleicht ist auch das, wie man so aufgestellt ist mit seinem ganzen Leben, vielleicht das Hindernis oder der Hemmschuh, dass man das halt nicht macht, aber vielleicht kommt es ja noch.
Der Sonntagsbrunch beim Sachsenradio, diesmal mit dem Schauspieler Tobias Moretti, den wir am kommenden Freitag als Beethoven im Ersten erleben. Und diesen Film haben Sie auch mit tollen Kollegen gedreht, zum Beispiel mit Ulrich Nöthen.
Ulrich Nöthen spielt diesen Lehrer ganz, ganz wunderbar, hervorragend. Ja, es ist ja auch eine Horrorvorstellung, wenn man sich so ein Wunderkind vorstellt. Und Wunderkinder gibt es ja nie ohne Lehrer. Es gäbe auch keinen Mozart ohne Vater. Das ist immer, wir stellen uns das so vor, es würde die Gunst des Schicksals genügen. Das tut's ja nicht. Und deshalb sind solche Figuren unglaublich wichtig und Nöthen spielt den so mit einer solchen Hingabe und mit wirklich hinreißend und auch nachvollziehbar. Das finde ich ganz, ganz wunderbar.
Silke Bodenbender, Sabine Tafel.
Ja, herrlich, die Bodenbender.
Also,
ganz wunderbar.
Tolle Kollegen, die da mitgemacht haben.
Ja.
Entscheiden Sie auch eine Rolle oder sagen Sie eine Rolle zu, auch nach dem, was an Ensemble da ist, wer
auch,
mitspielt?
Ja. Auch, schon. Ja, sicher, auch. Also in dem Fall war es so, dass ich das nicht wusste am Anfang, dass der Ulrich Nöthen das spielt, aber es hat mich sehr gefreut, zumal wir ja vorher in der Deutschstunde ganz wunderbar miteinander zusammengearbeitet haben.
Mhm. Wann sagen Sie, nö, das mache ich nicht? Wann lehnen Sie auch eine Rolle ab?
Das hängt von 3 verschiedenen Faktoren ab. Entweder, das ist einmal das Buch, dann der Regisseur und dann ist es das Drumherum. Und wenn das irgendwie nicht zusammenstimmt, dann ist auch die Intention fragwürdig. Und wenn dann ein bestimmtes Thema, das mir vielleicht nahe liegt oder das ich machen möchte, ich mich da nicht aufgehoben fühle, dann kann es sein, dass ich das Gefühl habe, ich arbeite umsonst, weil es wird dann anders, ein anderes Resultat sein als das, was ich damit will und dann damit gehe ich das Risiko nicht ein.
Tobias Moretti zu Gast beim Sonntagsbrunch. NDR Sachsen, das Sachsenradio.
Ihre Arbeit als Schauspieler wurde schon sehr oft gewürdigt. Sie sind 2-facher Grimme-Preisträger, haben mehrfach die Romy bekommen, den Bayerischen Fernseh- und Filmpreis, den Bambi. Wie wichtig sind Ihnen diese Preise?
Für den Kinofilm jetzt für Gypsy Queen habe ich gerade den Schauspielpreis bekommen auch. Und das hat mich sehr gefreut, weil das eine Figur war, gerade bei so einer Figur, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es gibt ja manchmal Arbeiten, die sind so ein Kleinod und dann verschwinden sie wieder. Und wenn das erkannt wird, ist es einfach eine wirkliche Anerkennung dessen, was man macht. Und das ist schön. Der Status eines Preises ist mir eigentlich blunzenwurscht. Trotzdem freut es mich, weil es einfach eine Anerkennung ist. Und je mehr die Figur einem, je schwieriger es war oder je mehr man sich eingesetzt hat für so eine Figur, obwohl das jetzt in den letzten Jahren bei allen so der Fall war, desto mehr empfindet man eigentlich auch eine Freude und eine Genugtuung. Und ja, das ist einfach eine wunderschöne Sache, Anerkennung, die nicht zu überbewerten ist.
Sollte der neue Beethoven-Film einen Preis bekommen?
Das weiß ich nicht. Schauen Sie, das ist eine Sache. Mich persönlich würde die Musik oder ein Film, der mit Beethoven zu tun hat, wahrscheinlich sicher in die Tiefe führen, in das Konstrukt seiner Komposition und so weiter, auch in das Ausmaß dieses Tabubrechers mit seinen Streichquartetten. Zum Beispiel die Große Fuge ist ein Werk, das, obwohl es Anfang des 19. Jahrhunderts komponiert wurde, hat man das Gefühl, das ist Alban Berg und spielt in der heutigen Zeit. Also so eine unglaubliche Radikalität, also sowas würde mir persönlich sicher auch entsprechen. Andererseits muss man, um einem breiten Publikum so eine Figur oder dieses Geschenk, dieses Menschen Beethoven an uns, dass wir das haben, um das näher zu bringen, braucht es auch eine gewisse Breite, braucht es auch ein Drumherum, braucht es auch sozusagen das Garnieren mit biografischen Situationen, die Begegnung mit dem Kind, die Begegnung später auch im Konflikt mit Eleonore und dann auch letztendlich sich verjüngend im Ende seines Lebens mit dem alten Beethoven.
Apropos Preise. Sie sind auch Tiroler des Jahres, Österreicher des Jahres.
Das weiß ich alles nicht. Da war ich nicht dabei.
Sie wollen
dabei.
Schauspieler sein und das ist
da war ich nicht dabei.
Verreisen war ja etwas schwierig in den letzten Monaten, aber Sie kommen ja aus Tirol und Tirol ist so ein Sehnsuchtsort auch für viele Sachsen. Wandern, gutes Essen. Und Sie leben ja dort, wo andere gern Urlaub machen. Aber fragen wir doch mal andersrum. Wie gut kennen Sie denn Sachsen?
Sachsen? Ja, Sachsen. Ich finde, Sachsen hat eine große kulturelle Tradition. Wir denken an Dresden, wir denken an Leipzig. Hab das Angebot gehabt, letztes Jahr in Leipzig die Zauberflöte zu inszenieren. Das habe ich nicht gemacht, weil ich mit dem Werk momentan Probleme habe. Ich weiß nicht, wie man das momentan in irgendeiner Form inszeniert, ohne dass man solche bestimmte Zugeständnisse macht. Das hat mir aber irgendwie auch leid getan. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Ich finde, dass die Sachsen ein großes, wie gesagt, kulturelles Selbstverständnis auch in ihrer Geschichte haben. Und ja, und ich glaube, dass das für die Mentalität dieses Volkes der Sachsen, glaube ich, ganz wichtig ist, immer wieder zurückzudenken an das, was sie eigentlich ausmacht in ihrem kulturellen Gewicht.
Im Sonntagsbrunch hier bei MDR Sachsen stimmen wir uns heute mit Tobias Moretti auf einen besonderen Fernsehabend am ersten Weihnachtsfeiertag ein. Louis van Beethoven, der große Beethoven-Film zum 250. Geburtstag des berühmten Komponisten, läuft dann im ersten. Und Tobias Moretti spielt den alten Beethoven. Und ich schlage vor, wir hören da mal rein.
Was spielt er denn da, mon Dieu? Ist ja viel zu langsam. Allegro, schnell. Nicht andante, fast laufen. Da-dam, ba-bam, 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 ba-bam. Da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam, da-dam.
Herrgott, Beethoven, die Leute wollen ihre Neunte hören. Nicht sowas, das kauft kein Mensch.
Sie wollen, dass ich die Fuge wegschmeiße?
Wer soll sich das anhören? Diese vielen Dissonanzen, diese vielen Stimmen, die nicht zueinander passen.
Louis van Beethoven, auf jeden Fall sehenswert, am ersten Feiertag in der ARD. Und nach 12:30 spreche ich mit Tobias Moretti über seine Vorhaben und über eventuelle Traumrollen. Sie haben zum Beispiel 2 Jahre lang den Jedermann bei den Salzburger Festspielen gegeben. Sie sagen, jede Theatervorstellung ist wie ein Abenteuer. Theaterspielen, auch das war im vergangenen Jahr schwierig. Aber wie gern erinnern Sie sich denn gerade an den Jedermann?
Das ist eine schöne Arbeit geworden und vor allem auch letztes Jahr. Wir haben es immer wieder verändert, verdichtet. Aber das war eine sicher tolle Zeit. Und danach bin ich mir sicher, dass ich mit Kusche irgendwann eine Figur finde, die wir am Burgtheater umsetzen oder spielen. Aber das steht noch in den Sternen. Eine Sache hat heuer nicht funktioniert, aber wir sind ja ständig im Kontakt und vielleicht geht es bis nächstes oder übernächstes Jahr was Größeres am Burgtheater zu sehen, glaube ich.
Und gibt's Filmangebote, über die wir schon sprechen dürfen?
Ja, also ich habe ja den Film Das Haus abgedreht. Das ist eigentlich eine Zukunftsgeschichte des Hier und Jetzt ist. Das ist eine wirklich spannende und auch radikale Geschichte. Geht um ein Haus, das sich verselbstständigt, auch in seiner künstlichen Intelligenz, sozusagen als Fortführung eines Alexa-Syndroms oder so. Und zwei Menschen, ein Paar, das sich fast in so eine Ibsensche Abhängigkeit begibt, in ihrer Zerrüttung und auch in ihrem Zusammenwollen. Und das habe ich abgedreht mit Valerie Ceplanova, der wirklich wunderbaren Schauspielerin, die man ja aus Berlin kennt. Und ja, und wahrscheinlich wird es einen Mafia-Thriller geben in Italien.
Sie sprechen ja fließend Italienisch.
Ja, fließend. Man spricht eben nicht so gut, wie man eigentlich möchte, aber halt, man kann sich verstehen.
Schauspieler Tobias Moretti beim Sachsenradio Sonntagsbrunch.
Ich habe über Sie gelesen, dass Sie Ihre Leidenschaft fürs Fahrradfahren mal beim Drehen in Schweden entdeckt haben, dass Sie auch gern Rallye gefahren sind mit Ihrem Bruder zusammen. Sie sind Biobauer, Schauspieler, Rinderzüchter. Und jetzt sehen wir Sie, und darauf freuen wir uns, am ersten Weihnachtsfeiertag als Beethoven im großen ARD-Beethoven-Film zum 250-jährigen Jubiläum. Machen Sie doch nochmal richtig Werbung jetzt, warum wir diesen Film anschauen sollten.
Naja, sagen wir mal, wie soll ich sagen, er ist der erste Komponist, der sich bewusst wiederfindet in so einem Umsturz und ihn zugleich wie kein anderer seines Metiers geprägt hat. Und ich finde einfach, dass diese Figur und auch dieser Film, auch in seiner Intention, auch in der Intention, dass er dokumentarisch ein ganzes Leben erzählt, während wir oft nur einen relativ schmalen Teil von dem kennen. Ich glaube, dass dieser Film eine spannende Auseinandersetzung ist und viel über diesen Menschen auch erzählt, in seiner Brüchigkeit, in seinen Wunschdenken, auch in seiner ganzen Biografie. Und darum denke ich, dass wir selbst uns einen großen Gefallen tun, wenn wir das einfach, wenn wir uns damit beschäftigen, egal in welcher Form.
Wie gut können Sie sich selbst sehen in Filmen, im Fernsehen?
Ich kann das mittlerweile immer besser.
Okay.
Und konnte das früher gar nicht. Ich konnte nicht mal meine Stimme aushalten. Aber mittlerweile kann ich das, freut mich sogar, wenn man endlich einen Film sieht, den man ja nur von Versatzstücken kennt.
Und noch eine Frage. Gibt's ein Theaterstück, das Sie gern, oder eine Oper, die Sie gern als Regisseur machen würden? Oder gibt's eine Theaterrolle, die Sie gern nochmal spielen würden?
Ach, da habe ich nie solche Prämissen gehabt und empfunden für mich. Also man muss nochmal den Hamlet oder das oder so. Eine Sache gab es letztes Jahr, das kam nicht zustande, das war Othello, das war schwierig, das hat mir auch ein bisschen wehgetan, aber ich habe das abgelehnt, weil ich einfach mich nicht gesehen habe in dem Gesamtkonzept. Mhm. Und da ist es einfach eher konsequent, wenn man das da nicht macht. Aber das ist sicher eine unglaubliche Rolle. Ihr selber habt ja den großen Thomas Thieme gehabt, der den Othello großartig gespielt hat in München damals, in der Übersetzung von Sermoglu. Luc Percival war der Regisseur, das war wirklich ganz groß, und das ist auch eine epochale Darstellung gewesen. Ja, und sonst, ich weiß nicht, sicher gibt's immer wieder große Klassiker, die interessant sind. Man muss sich vorstellen, egal welche Figur es ist, es sind ja immer Figuren, die einen Ausnahmezustand darstellen, und das ist irgendwie immer etwas Besonderes. Oper weiß ich jetzt nicht. Also Oper ist mehr ein Zufall. In der Oper interessiert mich eigentlich viel mehr die Zusammenarbeit jetzt mit Musikern, mit einem, würde sicher gern mit Theodor Korenzis arbeiten, ich würde gern auch mit Castellucci arbeiten und so weiter hin und her. Da sind ja auch die Salzburger Festspiele als berühmtestes Kulturfestival der Welt gerade geeignet, dass es vielleicht da auch noch Konstellationen gibt, die die Zukunft noch entscheidet, die einen irgendwo hineinwirft. Und das ist sicher das, auf was ich mich gar nicht vorbereite, weil man es ja sowieso nicht vorbereiten kann, aber das einfach spannend ist. Ja.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viele tolle Herausforderungen. Bedanke mich, dass Sie Zeit hatten. Vielen Dank, Tobias Moretti. Und nochmal der Hinweis, am kommenden Freitag, 20.15 Uhr, Louis von Beethoven im Ersten mit Tobias Moretti. Vielen Dank.
Danke sehr.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.